Bevor ich den Text lese in Römer, in dem wir jetzt sind, möchte ich noch einen anderen Vers lesen. Vier Verse. Und zwar aus dem Markus-Evangelium. Möchte ich lesen aus dem Kapitel 10 ab Vers 28. Da steht, da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind und die Ersten sein, die die Letzten sind. Ich möchte zu Beginn noch beten. Ich stehe mal kurz dazu auf. Herr, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns reich beschenkst, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir dir dienen, wenn wir nach dem wandeln, nach dem handeln, was in deinem Wort steht. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unsere Herzen weit aufmachst, um zu deinem Wort zu hören, um von deinem Wort zu hören, um deine Stimme zu hören, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Morgen einfach segnest und unser Herz berührst. Amen. Das, was wir jetzt gerade eben gelesen haben aus Markus, hat nicht direkt mit unserem Bibeltext zu tun, aber wir sehen vom Apostel Paulus aus, was er bekommen hat alles. Ich werde nachher nicht mehr wirklich viel zu diesem Text sagen, aber Paulus ist einer gewesen, der hat ja all das gemacht, der ist umhergezogen und hat alles verlassen, um Jesus zu dienen. Und wir sehen jetzt halt vor allem hier in diesem Text, den wir jetzt ja gleich lesen werden, es wird um Menschen gehen, um sehr viele Menschen, die Paulus wirklich ans Herz gewachsen sind und die er geschenkt bekommen hat. Häuser und Mütter und Brüder und Schwestern. Genau, und der Text, den wir heute lesen werden, der steht am Ende vom Römerbrief, und zwar in Römer Kapitel 16. Ich lese Römer Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Da steht: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchreae ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen geliebten Stachys. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Genau, wir haben sehr viele Namen, von denen wir bei den meisten nicht wissen, wer diese Personen sind. Aber wir wollen einfach schauen, was wir aus diesem Text für uns herausholen können. Und bevor wir anfangen und bevor wir uns den Text hier wirklich anschauen, möchten wir betrachten, was so ein Gruß, wenn er ausgesprochen wird, zu der damaligen Zeit überhaupt bedeutet hat. Wenn wir uns nämlich die Briefe anschauen, dann sehen wir, dass die Grüße eigentlich so gut wie nie fehlen. Meistens am Ende des Briefes sagen die Schreiber, ja, grüßt mir den und den und grüßen euch die Gemeinden aus dem und dem Haus. Und in fast jedem Brief grüßt der Schreiber irgendwen und lässt grüßen. Und im Römerbrief haben wir davon allerdings den allerlängsten Text. Wir haben es gesehen, 16 Verse voll mit Grüßen, voll mit Personen, wo Paulus gesagt hat, ja, diese Personen sind es wert, dass ich sie grüße. Gut, aber was bedeutet ein Gruß? Heutzutage, wenn wir jemanden Bekannten auf der Straße treffen, dann bleibt es meistens bei einem Hallo, bei einem guten Tag oder in Bayern auch bei einem Servus. Und man schaut sich kurz an und man geht weiter. Es dauert 2 Sekunden und es ist vorbei. Aber damals, in der Zeit von Jesus, in der Zeit von Paulus, hatte ein Gruß eine viel höhere, eine viel größere Bedeutung, einen höheren Stellenwert. Man hat sich lange begrüßt, das hat eine Zeit lang gedauert, man gab sich auch einen heiligen Kuss, so wie das der Paulus hier im Vers 16 beschrieben hat. Wir sollen einander mit dem heiligen Kuss grüßen. Ich vermute mal, dass man sich auf die Backe geküsst hat und dass man sich umarmt hat und das hat einfach eine Zeit lang gedauert. Wir sehen das zum Beispiel auch, wenn wir schauen, wo Jesus im Garten Gethsemane war und Judas kommt mit der ganzen Schar und er verrät ihn mit einem Kuss. Er begrüßt ihn wie einen Freund und Jesus, ich meine, er hat das gewusst, aber die Frage, die er dann Judas stellt, mit einem Kuss verrätst du mich, die zeigt schon, dass ein Kuss eigentlich etwas Besonderes ist. Dass ein Kuss etwas ist, was man wirklich nur Freunden gibt und dass man nur wirklich Freunde so aufwendig und so auch länger begrüßt. Und ich möchte 2 Stellen aus Gottes Wort vorlesen, in denen es ebenfalls um Grüße geht. Und der erste ist aus dem Alten Testament. Und er steht in 2. Könige Kapitel 4, in den Versen 29, ja, der Vers 29. Und zwar wird Gehasi, das war ein Prophetendiener vom Elisa, soweit ich mich erinnere, ich habe jetzt vergessen nachzuschlagen, auf jeden Fall sagt er zum Gehasi Folgendes. Er wird losgeschickt, weil da war ein Knabe, der anscheinend, dem es nicht gut ging und der ja im Sterben lag. Und er sagt hier, da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden triffst, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Knaben. Also er hat eine Aufgabe gehabt, die so wichtig war und so von enormer Bedeutung, dass er sich beeilen musste. Und der Gehasi soll gehen und wenn er jemanden trifft, soll er ihn einfach links liegen lassen und nicht grüßen. Und wenn ihm jemand anfängt zu grüßen, dann soll er ihn einfach ignorieren und weitergehen. Und es liegt nicht daran, dass Gehasi jetzt sehr unfreundlich war, sondern es liegt einfach daran, dass ein Gruß einfach eine Zeit lang gedauert hat. Es hätte ihn aufgehalten, wenn er ihn grüßt und dann umarmt und küsst. Und ich meine, es dauert halt seine Zeit. Also ein Gruß war etwas Besonderes, für das man sich Zeit genommen hat. Und die zweite Stelle, und die ist deutlich wichtiger heute für unseren Text, die zweite Stelle, die steht im zweiten Johannesbrief. Und zwar steht im zweiten Johannes, der Kapitel, 2. Johannes, die Verse 10 und 11, da geht es um ihr Lehrer, um die gesunde Lehre. Da geht es um die gesunde Lehre und auch um ihr Lehrer in dem Abschnitt. Und Johannes schreibt in den Versen 10 und 11, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und wenn man jemanden grüßt, der eine falsche Lehre bringt, das ist nicht mehr der Vers, das ist mein Text. Genau, also wenn man jemanden grüßt, der eine falsche Lehre bringt, dann sagte man damit, dass man mit seiner Lehre einverstanden ist. Paulus sagt es hier, wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also es kommt jemand, der eine Irrlehre verbreitet in der Gemeinde und wir grüßen ihn. Und vor allem in der damaligen Zeit, man umarmt ihn, man gibt ihm den heiligen Kuss, dann sagt man ganz automatisch damit, was dieser Mensch lehrt, damit bin ich einverstanden. Das, was dieser Mensch lehrt, ist gut. So eine Bedeutung hat ein Gruß gehabt zu der damaligen Zeit. Man hat sich mit dieser Person identifiziert und gesagt, ja, das, was dieser Mensch tut, was dieser Mensch lehrt, das finde auch ich gut. Jetzt dürfen wir natürlich das nicht verwechseln. Es geht hier nicht um einen Ungläubigen, der nicht weiß, was er sagt und nicht weiß, was er tut, sondern es geht hier wirklich um Irrlehrer, die in die Gemeinde kommen. Natürlich sollen wir Ungläubige grüßen, immerhin sollen wir ihnen mit Liebe begegnen, um sie zum Evangelium zu führen, um sie zu Jesus zu führen. Hier geht es um Leute, die wirklich eine Irrlehre verbreiten. Also wir sehen, ein Gruß bedeutet zwei Sachen. Das erste, man nimmt sich Zeit für den anderen. Es ist etwas, das dauert länger. Und das zweite ist, man identifiziert sich mit den Taten, die der andere tut. Seien sie gut oder schlecht, man identifiziert sich mit diesem Menschen. Und diese zwei Sachen, die dürfen wir nicht vergessen, wenn wir heute diese Grüße anschauen, die Paulus aufgeschrieben hat im Römerbrief. Es gibt am Anfang unseres Textes zwei, ich sage jetzt mal, Personengruppen, die Paulus besonders heraushebt. Die erste Person ist die Schwester Phoebe und die zweiten, das ist ein Ehepaar, sind Priscilla und Aquila. Und ich möchte nochmal die ersten beiden Verse lesen. Das sind die einzigen beiden, die mehr wie einen Vers bekommen hat. Und dadurch denke ich mal, dass Paulus sie in besonderer Art und Weise geschätzt hat. Deswegen möchte ich mich kurz auf diese beiden konzentrieren. Die Verse 1 und 2. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt. Und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wer ist diese Phoebe genau? Der Römerbrief hier ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, in der Phoebe vorkommt. Und die einzigen Hinweise, die wir herausnehmen können, stehen in diesen beiden Versen. Phoebe, sie ist eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. In Kenchrea müsst ihr wissen, ich habe geschaut, wo das ist in Griechenland und es ist ganz in der Nähe von Korinth. Also sie ist keine Person, die in Rom gelebt und gedient hat, zumindest eine Zeit lang. Und jetzt im Vers 2, wenn wir aber lesen, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, das heißt, sie ist halt nach Rom gegangen jetzt. Sie hat Griechenland verlassen, die Schwester Phoebe, und sie ist nach Rom gegangen. Es gibt Leute, die anscheinend aus diesen Versen herauslesen wollen, dass die Schwester Phoebe den Römerbrief noch überbracht hat, dass sie den Römerbrief nach Rom gebracht hat. ich sehe es jetzt selber hier nicht in dem Vers, aber die Chance ist nicht gering, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, wer war die Phöbe? Sie war eine Dienerin. Und der Dienst, den diese Schwester Phöbe getan hat, der war anscheinend so groß und so wertvoll, dass Paulus es noch einmal betont. Die Geschwister in Rom sollen ihr in allen Dingen beistehen, in allen Dingen, in denen sie euch braucht. Denn sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Also die Schwester Phöbe hat anscheinend eine Art diakonischen Dienst gehabt. Sie hat gedient in der Gemeinde und sie hat ja mit allem gedient, was sie hatte. Sie ist vielen ein Beistand gewesen. Sie hat nicht nur einer oder zwei Personen geholfen und gedient, sondern der ganzen Gemeinde. Mit praktischen Dingen, vielleicht auch dadurch, dass sie zugehört hat, dadurch, dass sie mit anderen geredet hat. Und auch dem Paulus selbst ist sie ein Beistand gewesen. Und jetzt geht sie nach Rom und Paulus sagt ihnen, ja, nehmt sie auf und seid auch ihr ein Beistand. Also anscheinend eine Person, die Paulus beeindruckt hat und die ihm viel bedeutet hat, sonst würde sie nicht so hier drin stehen. Die zweiten Personen, die hier drin stehen, Person Nummer 2 und 3, Priscilla und Aquila. Ab Vers 3, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Also wir haben hier ein Ehepaar, Priscilla und Aquila, zwei Menschen, die genauso wie Phöbe Paulus sehr viel bedeuten. Und bevor wir jetzt diese drei Verse genauer anschauen, möchte ich kurz mir die Frage stellen, wer waren diese beiden? Und von Aquila und Priscilla, da hören wir ein bisschen mehr in Gottes Wort. Vor allem in der Apostelgeschichte. Ich möchte kurz lesen, es gibt drei Verse in der Apostelgeschichte, also drei Abschnitte, und sie stehen alle in Kapitel 18. Apostelgeschichte 18, die ersten drei Verse möchte ich kurz lesen. Da steht drin, danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Also, was erfahren wir von den beiden? Sie waren Zeltmacher, genauso wie Paulus. Und Paulus hat bei ihnen gewohnt. Und er hat mit ihnen oder bei ihnen gearbeitet. Die beiden, also die drei, die waren anscheinend nicht nur Freunde, nicht nur Geschwister in der Gemeinde, sondern die haben wirklich miteinander gewohnt, in einem Haus, für eine Zeit lang. Und wenn man mit jemandem im selben Haus wohnt, irgendwann wächst dir einem halt ans Herz. Vor allem, wenn er treu ist, auch dem Dienst, was Jesus angeht. Wir lesen weiter in Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Also Paulus bleibt eine Zeit lang in Korinth und dann segelt er weiter nach Syrien und wer geht mit ihm? Aquila und Priscilla. Also die beiden haben ihr Handwerk in Korinth aufgegeben. Sie haben ihren Lebensunterhalt, sie hatten wahrscheinlich dort einen festen Lebensunterhalt, eine feste Stelle, haben Zelte verkauft oder haben bei irgendwem gearbeitet, der das gemacht hat. Das haben sie auf jeden Fall aufgegeben. Sie haben die Gemeinde aufgegeben dort, ihre Freunde, ihre Familie, alle haben sie aufgegeben, um mit Paulus mitzusegeln nach Syrien. Und sie haben weitergemacht im Dienst. Wir lesen ab Vers 24. Da sind die beiden wieder in Ephesus, also sie sind wieder zurück in Griechenland. heißt es. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Also sie sind mit Paulus gegangen, haben gedient und haben gearbeitet für Jesus. Und jetzt an unserer Stelle sind sie anscheinend wieder in Rom. Wir haben in den ersten Versen gelesen, dass sie aus Rom gekommen sind, weil alle Juden gehen mussten, und jetzt sind sie wieder zurückgekehrt nach Rom, und Paulus lässt sie grüßen. Grüßt Aquila und Priscilla, andersrum, Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Diese beiden haben ihren eigenen Hals hingehalten. Sie haben ihr Leben riskiert für Paulus, für den Dienst am Evangelium. Sie haben etwas riskiert und die beiden waren kompromisslos. Und Gott hat das gesegnet. Die beiden haben viel Frucht gebracht. Das sehen wir, wenn wir den Vers 4 am Ende lesen. Nicht nur Paulus ist ihnen dankbar, sondern alle Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Also die Frucht und der Dienst, den Dienst, den diese beiden getan haben, der war anscheinend sehr groß. Und an dieser Frage, an dieser Stelle muss ich eine Frage stellen. Nicht nur an euch, sondern ich muss mich das genauso selber fragen. Was riskieren wir? Was riskierst du, was riskiere ich für Jesus, für den Dienst an ihm? Ich denke, unseren Kopf müssen wir hier in Deutschland noch nicht riskieren. Dafür, so weit sind wir hier noch nicht. Aber es gibt andere Dinge, die wir riskieren können. Dinge, die ja vor allem wir Deutschen sehr, sehr wertschätzen. Wie wäre es zum Beispiel mit unserem Ansehen vor den Leuten? Den Deutschen und vor allem auch den Bayern, denen ist es ja sehr wichtig. Mei, was sollen denn die Nachbarn sagen? Was sollen die bloß von mir denken? Denen ist es unglaublich wichtig, was die Leute über sie selbst sagen. Ist uns das wichtig? Oder wollen wir unser Leben ganz im Dienst von Jesus leben? Ganz egal, was die anderen sagen. Egal, ob sie uns verrückt betrachten. Ob wir vielleicht deswegen sogar eine Arbeitsstelle verlieren würden, nur weil wir zu Jesus stehen. Weil die Nachbarn uns für Sektierer halten oder für was auch immer. Für Verrückte. Oder leben wir unser Leben so, damit wir nicht anecken, damit wir bei niemandem ja ein Anstoß sind. Aquila und Priscilla, die haben gebrannt für Jesus. Sie waren ein Anstoß, sie waren ja Diener von Jesus. Und sie haben ihr ganzes Leben dem Dienst an ihm gewidmet und haben sogar ihren Kopf hingehalten für ihn. Paulus erwähnt die beiden nochmal in anderen Briefen, einmal im Brief an die Korinther. Ich meine, klar, sie haben in Korinth gewohnt lange Zeit, dort hat auch Paulus mit ihnen gearbeitet. Und im zweiten Timotheusbrief, wahrscheinlich hat Timotheus die beiden auch sehr gut gekannt, immerhin war Timotheus eine Art Jünger von Paulus, ein Schüler und hat von ihm gelernt. Auf jeden Fall können wir von den beiden lernen, wenn es darum geht, unseren Dienst zu tun an Jesus, für ihn zu leben und für ihn zu arbeiten. Aber gehen wir weiter. Den restlichen Text ab Vers 5, 5b, also bei 5 geht es am Anfang nochmal kurz, Aquila, Priscilla, die Gemeinde in ihrem Haus. Und ab dem Vers bis zum letzten Vers, bis Vers 15, grüßt Paulus unglaublich viele Leute. Und ich habe diese Verse eingeteilt in 4 Abschnitte. Und zwar nicht den Versen nach, wie die Verse aufgeschrieben sind, sondern ich habe sie in Taten eingeteilt. Paulus, er konzentriert sich auf verschiedene Dinge, wenn er Leute grüßt. Auf vier verschiedene Sachen. Und ich möchte den restlichen Text noch einmal lesen, eins nach dem anderen, und möchte schauen, warum grüßt Paulus diese Leute? Was haben diese Leute getan, von denen wir hier lesen? Und die erste Personengruppe, die ich mir mit euch anschauen möchte, sind seine Mitgefangenen. Leute, die er seine Mitgefangenen nennt. Und wir haben an dieser Stelle zwei Personen, von denen das direkt steht, dass sie Gefangene waren, und eine Person, von denen ich es vermute. Es steht nicht direkt drin, aber ich vermute, es war auch ein Gefangener, oder er hat zumindest sein Leben riskiert und seinen Kopf hingehalten für Jesus. Und zwar lesen wir im Vers 7. Da steht: Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Die beiden, zwei Menschen, Mitgefangene des Paulus, Verwandte von ihm, die sind vor ihm in Christus gewesen. Also das waren anscheinend Leute, die sehr, sehr früh zum Glauben an Jesus gekommen sind und die auch ihren Hals hingehalten haben, sonst wären sie keine Gefangenen gewesen. Die andere Person in Vers 10 sagt, er grüßt Apelles, den in Christus Bewährten. Es steht nicht drin, dass er ein Gefangener war, aber er war in Christus bewährt. Und wenn jemand bewährt ist in Christus, dann heißt das, dass er seine Gaben nicht versteckt hat, dass er seinen Mund nicht gehalten hat, wenn es um Christus gegangen ist. Dass er auch angeeckt ist. Und die Chance, dass dieser irgendwann mal im Gefängnis gewesen ist, ich denke, die Chance ist recht hoch, es steht hier nicht, aber ich möchte ihn trotzdem in diesem Bereich mit einbeziehen. Also Paulus grüßt Menschen, die leiden für Jesus, die für ihren Herrn ihren Kopf hinhalten, die für ihren Herrn ins Gefängnis gehen. Diejenigen grüßt Paulus hier. Die nächste Personengruppe, die wir uns anschauen möchten, sind seine Mitarbeiter. Wir lesen in Vers 6, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Wir wissen nicht, ob wir die kennen. Es gab bereits zwei Maria in der Bibel. Es gab die Mutter von Jesus. Es gab die Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, wobei die Martha die Fleißige war und nicht die Maria. Aber Maria, das war ein üblicher Name, vermutlich war es eine andere Maria. Aber er sagt, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. In Vers 9, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Der Vers 12 grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Und noch ein Vers grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Steht im gleichen Vers, auch im Vers 12. Wir haben hier fünf Personen, die herausstechen, die Paulus besonders betont, weil diese Personen viel gearbeitet haben. Nicht nur so viel gearbeitet, sondern sie hat viel gearbeitet im Herrn, die im Herrn arbeiten, unseren Mitarbeiter in Christus. Sie haben ihre Zeit und ihre Kraft investiert, um dem Herrn zu dienen. Und Paulus waren diese Menschen so wertvoll, dass er sie hier in die Grüße mit reinnimmt. Menschen, die viel gearbeitet haben für den Herrn. Der nächste Punkt, die nächste Personengruppe sind die, die er seine Lieben nennt, seine Geliebten. Im Vers 5 steht noch, grüßt meinen geliebten Epänetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. In Vers 8, grüßt meinen im Herrn geliebten Amplias. Im Vers 9, und meinen geliebten Stachys. Er sagt hier drei Personen, zu denen er anscheinend ja, eine besondere Beziehung gehabt hat. Er hat sie geliebt, diese Menschen. Den Grund, warum er diese Personen so sehr geliebt hat, das wissen wir nicht. Aber sie sind ihm so sehr ans Herz gewachsen, dass er sich hier in den Versen betont, seine Geliebten. Ich denke mal, Paulus hätte diese Personen nicht geliebt, wenn auch diese Personen nicht ein besonderes Maß an Liebe für ihn und für die Geschwister gehabt hätten. Und die letzte Kategorie, die sind alle anderen. Paulus beschreibt Menschen, grüßt Menschen, die er einfach nur so grüßt, wo er nichts dazu sagt. Personen, die nirgendwo anders in der Bibel vorkommen. Wir wissen nicht, wer diese Personen sind, aber trotzdem stehen sie in Gottes Wort. Das bedeutet, auch diese Personen haben irgendetwas getan, was Paulus beeindruckt hat. Entweder hat er sie in besonderem Maße geliebt für bestimmte Dinge, oder sie waren Mitarbeiter, sie waren Mitgefangene, haben gelitten für ihn. Ich möchte noch einmal vorlesen, Vers 11. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Das sind insgesamt 15 Personen, die er mit Namen nennt, und zweimal nennt er jeweils ein Haus. Und wir wissen rein gar nichts. Der einzige Name, der nochmal in der Bibel vorkommt, ist Rufus. Der kommt bei der Kreuzigung von Jesus vor. Aber es wird wahrscheinlich ein anderer gewesen sein, weil auch Rufus war ein verbreiteter Name. Mal, wir können uns die Frage stellen, warum grüßt er diese Leute? Und wir wissen es nicht. Er grüßt sie einfach nur. Ich lese nochmal den Vers 16. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christus. Also, wenn wir diesen Text lesen, wenn wir lesen, was für Menschen hier von Paulus gegrüßt werden, dann müssen wir uns an dieser Stelle eine wichtige Frage stellen, und zwar die Stelle: Was bringt mir das? Was bringt das jedem Einzelnen von uns, wenn wir hier von den Grüßen lesen? Ich meine, das sind persönliche Sachen, das sind persönliche Dinge, das geht eigentlich doch nur dem Paulus etwas an. Aber trotz allem stehen diese Grüße in Gottes Wort. Auch diese Grüße, auch diese 16 Verse sind das unverfälschliche und von Gott eingegebene Wort. Das bedeutet, auch wir dürfen etwas lernen von diesen Versen. Auch wir dürfen etwas mitnehmen und dürfen durch diese Verse unser eigenes Leben betrachten und fragen, wie Dinge bei uns stehen. Wir haben drei bestimmte Bereiche angeschaut. Drei bestimmte Bereiche, die Paulus besonders erwähnt. Das sind einmal Mitgefangene, das sind Mitarbeiter und es sind Geliebte, liebende Menschen. Und ich bin mir auch sicher, dass die anderen Leute, die Paulus hier grüßt, auch irgendwo in diese drei Kategorien reinfallen, in diese drei Bereiche. Und diese drei Bereiche, die Liebe, die Mitarbeit und die Bereitschaft, ins Gefängnis zu gehen, die Bereitschaft zu leiden, das ist die Basis, auf denen das Christentum steht. Nicht die Basis der Frage, wie werde ich gläubig, sondern die Frage, was mache ich einmal, wenn ich gläubig bin? Wie habe ich zu leben? Und diese drei Bereiche sind die Basis dazu. Ich möchte mit dem letzten Bereich anfangen, liebende Menschen. Ich möchte dazu vorlesen aus Gottes Wort zwei Verse, Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Da sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist ein Gebot der Liebe. Und Jesus sagt das nicht zu Ungläubigen, nein, er sagt es zu seinen Jüngern. Ein neues Gebot hat er uns gegeben, dass wir einander lieben sollen. Und wenn ich jetzt alle Stellen vorlesen würde, wo stehen würde, dass wir einander lieben sollen, dann würde ich wahrscheinlich heute, das würde den Rahmen sprengen, wir würden nicht mehr fertig werden. Aber das ist eins der Dinge, wo Jesus sagt, auch später in einem Vers, dass man daran erkennen soll, dass wir seine Kinder sind. Das sieht man im Vers 35, jedermann wird erkennen, wenn ihr euch untereinander liebt. Der zweite Bereich, da waren die Mitarbeiter. Auch hier möchte ich einen Vers vorlesen über die Mitarbeit in 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jeder von uns hat irgendwo eine Gabe bekommen. Und wir hören, dass wir damit einander dienen sollen. Wir sollen nicht einfach nur unser Leben leben, wie es uns gefällt und ja, das machen, was uns gefällt, sondern wir sollen die Gabe, die Gott uns gegeben haben, von Herzen dazu benutzen, um ihm zu dienen. Und ich weiß nicht, wer welche Gabe bekommen hat, aber wir sollen diese Gabe einsetzen für ihn. Und Paulus hätte niemals jemanden gegrüßt, der eine wunderbare Gabe gehabt hätte und diese nicht eingesetzt hätte und diese schleifen gelassen hätte und nicht benutzt hätte, um Jesus damit zu dienen. Der letzte Bereich, kommen wir dazu, seine Mitgefangenen, da möchte ich aus Jakobus lesen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2, 3 und 12. Da steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Was ist das für ein Mann, der im Gefängnis ist? Das ist ein Mann, der standhaft geblieben ist. In der Anfechtung und Verfolgung ist er standhaft geblieben und ist dafür eingesperrt worden. Und ich möchte dazu noch drei andere Verse lesen, die von Paulus stammen, aus Philipper Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Da heißt es, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Also hier ist Paulus schon im Gefängnis, er ist schon in Rom. Und er sagt, ja, das, was mir geschehen ist, dass ich ein Gefangener bin, das tut dem Evangelium gut. Er sieht es als eine weitere Möglichkeit, das Wort zu verkünden. Und so, weil er diese Einstellung hat, grüßt er in seinem Brief an die Römer auch diejenigen, die seine Mitgefangenen sind. Jetzt stellt sich die Frage, tun wir diese drei Dinge? Wie schaut es aus mit der Liebe? Das klingt im ersten Moment wie etwas Einfaches, einander zu lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Aber wie viele Gemeinden gehen auseinander wegen Kleinigkeiten? Weil sie streiten um Kleinigkeiten, weil sie sich in die Haare kommen, weil sie sich fetzen wegen Kleinigkeiten. Aber wir sollen das nicht tun, nein, sondern wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wie schaut es aus mit unserer Mitarbeit? Setzen wir unsere Gabe, die wir von Gott bekommen haben, setzen wir die ein? Oder schämen wir uns für Christus? Oder würden wir auch Leid und Anfechtung für ihn erdulden? Ich möchte zum Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben gesehen, dass ein Gruß zu der Zeit nicht einfach ein Gruß war, sondern ein Gruß bedeutet, dass du ja dich mit deinem Gegenüber identifizierst, dass du dich mit den Taten, die er getan hat, identifizierst, mit seinen Einstellungen, mit seinen Werten gleichstellst. Von daher ist so ein Gruß etwas Besonderes. Und wir haben gesehen, dass Paulus viele Menschen grüßt in diesem Brief. Und auch die Phöbe, Aquila und Priscilla, auch die drei gehören in diese drei Bereiche rein. Phöbe hat gedient den anderen. Und sie hat herausgestochen damit. Aquila und Priscilla haben gedient und sie haben ihren Kopf hingehalten. Und auch alle anderen Menschen, die hier drin in unserem Text gestanden haben, haben einfach Dinge getan, die Paulus beeindruckt haben. Und wir dürfen von ihnen lernen, dass wir Liebe untereinander haben sollen, dass wir unsere Gaben einsetzen sollen für Christus und dass wir ja, uns nicht schämen für sein Wort und für das, was er getan hat, sondern dass wir auch damit da Anfechtungen erleiden dürfen, muss man fast schon sagen. Und ich möchte schließen mit einem Bibelwort aus Römer Kapitel 1, Vers 16. Da sagt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Amen.